Heute Morgen in der Predigt soll es um das Thema gehen, ob wir eigentlich Gott beweisen können. Kann man Gott beweisen? Ich weiß nicht, was Ihre Meinung dazu ist, zu dem Thema, ob man Gott beweisen kann. Man kann sich ja an Umfragen orientieren, aber in letzter Zeit, da erfährt man ja, dass es ganz schön schwierig ist mit den Umfragen. Die SPD hat einmal 30% und dann 20% und dann noch mehr. Wir trauen dem nicht mehr so ganz. Auf jeden Fall gibt es auch Umfragen zu dieser Frage, ob es Gott gibt. Und ich weiß nicht, was Ihre Vermutung ist. Es ist so, in Deutschland sind 67% der Deutschen der Meinung, dass es Gott gibt. Ist das jetzt ein Beweis, wenn 2/3 dafür sind, dass es Gott gibt? Im Osten unseres Landes, in der ehemaligen DDR, sieht es ja ganz anders aus. Da ist es umgekehrt. Etwa nur 1/3 sagt, Gott gibt's. Dann könnte man ja sagen, es hängt alles an der Erziehung. Im Westen sind die Leute halt irgendwie christlich erzogen und glauben an Gott. Und im Osten sind sie es nicht, dann glauben sie nicht daran. Das wäre ja eher ein Argument dagegen. Wenn alles an der Erziehung ist, dann ist ja wahrscheinlich nicht wirklich was dran an Gott. Sonst würde er sich ja auch den Atheisten zeigen. Kann man Gott beweisen? Kannst du kurz drauflegen? Einfach eins weiter. Will nicht. Jetzt also. Im Laufe der Geschichte, da gab es verschiedene Gottesbeweise. Manche haben sich vielleicht in der Oberstufe besonders mit dem Fach Religion beschäftigt, haben da irgendwie einen Schwerpunkt gebildet und dann haben die vielleicht die Gottesbeweise gelernt. Thomas von Aquin, das war ja der größte katholische Theologe, der hat 5 verschiedene Gottesbeweise erklärt und erläutert. Es gibt einen, da bin ich der Meinung, dass der auch heute so noch relativ verbreitet ist. Der heißt teleologischer Gottesbeweis. Ich habe es ein bisschen erklärt. Telos ist das griechische Wort für Ziel. Und der Gedanke beim teleologischen Gottesbeweis ist, dass, weil alles in der Welt irgendwie funktioniert und zueinander passt, also alles hat einen Zielpunkt, aus diesem Grund ist es doch bewiesen, dass es Gott geben muss. So die Argumentation. Ich möchte es an einem Beispiel sagen. Wir haben ja jetzt wieder Frühling. Und ich glaube, wir leben in einer Gegend der Welt, wo man die Jahreszeiten besonders genießen kann. Und wo man merkt, obwohl es die Umweltverschmutzung gibt und lauter Probleme, funktioniert es doch eigentlich immer noch wie vor 5 Jahren, vor 10, vor 50, vor 100, vor 1000 Jahren. Und wer die Bibel im Kopf hat, der weiß, dass es schon die Verheißung an Noah war, es soll nicht aufhören Saat und Ernte. Also, die Jahreszeiten funktionieren. Ich war neulich mit unseren Kindern in so einer Raumfahrtausstellung. Ist ja auch eigentlich unglaublich, wenn man im Weltall ist, wird man sofort sterben. Keiner könnte das überleben. Und wie viele Milliarden werden da rein investiert, dass ein Mensch die Möglichkeit hat, da oben im Weltall rumzuspazieren? Das ist ja eigentlich unglaublich. Er wird sonst sofort sterben. Aber wir können hier leben, auf dieser Erde, weil alles passt. Die Erdanziehungskraft, die Einstrahlung der Sonne, die Kälte, alles, was da ist zum Leben. Und so gäbe es sehr viele Beispiele. Man könnte von den Pflanzen und von den Bienen das erklären, dass die Bienen unsere Obstbäume bestäuben und dadurch Essen möglich wird. Also soweit hier mal dieser Gedanke, weil in der Natur alles so wunderbar passt, muss das Ganze doch einen vernünftigen, einen göttlichen Ursprung haben. Ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, ob Sie das auf Anhieb überzeugt. Es ist, glaube ich, so, dass mit der Zeit oder im Lauf der Geschichte eine Krise in dieses Denken reingekommen ist, weil man gemerkt hat, es stimmt auch nicht alles so wunderbar in der Natur. Es gibt auch Probleme. Die Tiere können nur überleben, weil sie andere fressen. Es gibt Hunger und Elend. Und immer wieder haben wir ja auch das Gefühl, dass manches auch nicht so ganz klappt. Erdbeben oder große Stürme zum Beispiel. Deswegen ist aus dem Gottesbeweis, glaube ich, in unserer Zeit was anderes geworden. Und zwar kann man, glaube ich, Gott nicht mehr beweisen, aber es gibt vielleicht noch einen Hinweis auf Gott. Oder wie ein ganz bekannter Theologe, es war der Paul Tillich, der hat so formuliert, die alten Gottesbeweise sind heute eigentlich Gottesfragen, die gestellt werden. Vielleicht ist es eher so, und wir können Gott auf die Art doch nicht so ganz beweisen. Jetzt muss ich umso lauter lesen. Das ist der Bibeltext für heute. Da ist es interessant, in einer Zeit, in der eigentlich alle geglaubt haben, dass es Gott gibt, haben die Leute trotzdem Zweifel gehabt an Jesus. Sie hatten Zweifel und haben die Frage gestellt, wie ist es mit Jesus? Er hat den Anspruch, von Gott zu kommen, der Messias zu sein, aber uns fehlt der Beweis. Und ich glaube, die Frage damals nach dem Beweis ist genau noch die Frage, die wir heute auch haben. Wo ist der Beweis für Jesus und für Gott? Eines Tages kamen einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus und sagten, Meister, bitte zeig uns ein Wunder als Beweis dafür, dass du von Gott kommst. Doch Jesus erwiderte, nur schlechte, treulose Menschen würden ein Wunder verlangen. Das einzige Zeichen, das ich ihnen geben will, ist das, was mit dem Propheten Jona geschah. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Es kommen also bestimmte Leute zu Jesus und fordern von ihm einen Beweis. Was waren das für Leute? Schriftgelehrte und Pharisäer, das ist im Neuen Testament eine stehende Wendung. Dahinter verbirgen sich 2 unterschiedliche Gruppen, die muss man trennen. Die Schriftgelehrten, das waren so eine Art Laienprediger. Die haben vermutlich eine Synagoge geleitet, sie konnten einigermaßen gut lesen und haben die Leute die Lehren der Bibel des Alten Testaments weitergegeben. Und die saßen so in jedem Dorf und haben dort die Synagogen betreut. Und die Pharisäer, das war eine besondere Gruppe und die hat gesagt, es waren dabei Schriftgelehrte, aber auch andere Leute, die haben gesagt, wir wollen alles, was im Alten Testament steht, genau einhalten. Man muss sich die Welt damals so vorstellen, dass die Juden das auch nicht so eng genommen haben mit dem, was vorgeschrieben worden ist. Unsere katholische Schwesterkirche, die hat ja noch relativ viele klare Vorschriften im Gegensatz zu uns und die machen das vielleicht so ähnlich, ein paar halten es ein paar wenige und die anderen nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Und die Pharisäer haben gesagt, wir wollen das alles einhalten. Zum Beispiel die Speisevorschriften oder die Vorschrift, dass man niemandem die Hand gibt, der nicht auch zu den Pharisäer gehört. Das ist interessant, das begegnet uns manchmal heute wieder durch Muslime, die bei uns sind. Also dies wollten es ganz, ganz eng nehmen, ganz, ganz genau. Und diese Gruppen also, die kommen zu Jesus. Und sie reden ihn mit einem ganz interessanten Wort an. Sie sagen nämlich zu Jesus, Meister. Und Meister, das ist das hebräische Wort Rabbi. Und das zeigt eigentlich, dass sie viel von Jesus gehalten haben. Sie haben gesagt, wir haben eine Sympathie, wir interessieren uns für diesen Jesus. Aber Meister drückt auch eine Distanz aus. Die Jünger von Jesus, die haben Jesus nicht Meister genannt, sondern Herr und Gott. Sie sind ihm nachgefolgt, sie waren seine Freunde. Meister ist also eine sympathische Distanz. Und sie sagen, vielleicht ist es ja möglich, dass Jesus der Messias ist, aber wir wollen einen Beweis. Jesus sagt, ihr bekommt keinen extra Beweis. Ihr habt nämlich das Zeichen des Jona. Ich weiß nicht, was die damals verstanden haben, ob die irgendwas damit anfangen konnten, mit dem Zeichen des Jona. Was ist das Zeichen des Jona? Wir kennen die Geschichte, das ist ja eine der ganz tollen Geschichten im Alten Testament, wo das Heil, das Gott Israel gewährt, schon auf andere Völker ausgreift. Also die Nineviten, das waren ja keine Israeliten, aber sie sind schon verschont worden. Und Gott hat zu ihnen diesen Propheten geschickt. Deshalb ist der Jona ein ganz besonderer Mann im Alten Testament, wo schon angedeutet wird, dass Gott mit allen Menschen eine Beziehung haben will. Und wir kennen den Jona, er hat was ganz Besonderes erlebt, er ist vom Fisch verschluckt worden und hat das Ganze überlebt. Was soll man davon halten? Wenn wir eine Umfrage, wir sind bei den Umfragen unter Ihnen und Euch machen wird, glaubt ihr das mit dem Fisch, sind bestimmt auch Leute, die an Jesus glauben, dabei, die sagen, also das mit dem Fisch, da habe ich so meine Zweifel. Wir machen die Umfrage nicht, aber vielleicht kann es jeder für sich prüfen. Grundsätzlich zu dem Wunder ist, glaube ich, zu sagen, wenn wir damit rechnen, dass Gott auch in die Geschichte eingreift und dass er hier handelt, ist es doch auch möglich, dass solche Dinge passieren. Ich glaube, in eine falsche Richtung gehen naturwissenschaftliche Erklärungsversuche, dass man sagt, na, vielleicht war da so viel Luft drin oder irgendwie. Oder neulich habe ich irgendwo gelesen, ein Kabeljau hat ein Handy verschluckt, das hat 7 Tage überlebt, das Handy. Aber der Jonah, der hat ja 3 Tage als Mensch überlebt. Auf jeden Fall das Zeichen des Jonah. Was ist das? Die Kirchenväter haben das eigentlich ganz gut erklärt. Da gab es 2 Deutungen, die haben gesagt, der Fisch steht für die Hölle, in die Jesus gegangen ist und die er überwunden hat. Oder der Fisch steht für das Totenreich. Und als damals die Pharisäer Jesus gefragt haben, wir wollen ein Wunder von dir sehen, da war dieses Wunder, das Jesus erlebt hat, ja noch gar nicht passiert. Es war nur der Hinweis auf das Alte Testament. Tod und Auferstehung, Jesus sind der Beweis für seine göttliche Sendung. Ich glaube, man kann das Gleichnis nur so verstehen, dass die eigentliche Antwort auf die Frage von diesen Leuten damals am Ostermorgen gekommen ist. Allein das Zeichen von Jona macht noch niemanden zum Christen. Jesus weist ja die Forderung in dem Text ab und sagt, ich gebe euch kein extra Zeichen, außer das Zeichen des Jona, und dann weist er darauf hin, dass er selber 3 Tage im Totenreich sein wird. Und danach wird er auferstehen, so wie der Jona aus dem Fisch wieder rausgekommen ist. Und das ist jetzt ganz zentral. Das ist der Kern von unserem Glauben, dass wir nämlich, wenn wir auf die Auferstehung von Jesus schauen, dass wir dann merken und dass wir Gottes Beweis dafür haben, dass Jesus tatsächlich der Messias ist und dass uns in Jesus Gott begegnet. Die Frage ist auch nicht mehr zweitrangig. Das ist die Kernfrage. Wir sind dann Christen, wenn wir an das glauben, an Jesu Tod und an seine Auferstehung. Da geht es auch nicht um symbolische Auferstehungen, so er steht so auf, dass wir in seinem Wort wieder nachlesen können, sondern er überwindet tatsächlich den Tod. Er ist stärker und größer als der Tod und als alles, was gegen uns steht. Tod und Auferstehung als die Beweise für Jesus. Und jetzt kommt das Aber. Und zwar das Aber, dass man sagt, na, das ist ja schon ganz schön lange her. Wenn wir das selber erlebt hätten, wäre es vielleicht einfacher. Ich glaube, dass so ziemlich jeden Christ mal diese Frage befällt und dass wir sagen, wir wären eigentlich ganz gern dabei gewesen, damals, als Jesus auferstanden ist. Wir hören ja nur in Anführungszeichen durch die Schriften der Bibel von der Auferstehung. Was bringt dann so ein Beweis, wenn wir es nur in irgendwelchen Texten haben? Dazu 2 Anmerkungen oder 2 Gedanken. Das erste, Auferstehung ist zwar ein historisch einmaliges Ereignis, aber es ist hervorragend bezeugt. Die Auferstehung ist historisch einmalig, aber hervorragend bezeugt. Wenn man in die Bibel reinschaut, dann haben wir 4 Evangelien, unterschiedliche Leute berichten aus unterschiedlichen Perspektiven über die Auferstehung. Die leichten Unterschiede, die wir in den Evangelien haben beim Osterereignis, sind eigentlich keine Kritik an der Auferstehung, sondern eher ein Beweis dafür, dass unterschiedliche Leute dem Auferstandenen begegnet sind und unterschiedliche Leute Zeugen von dem leeren Grab sind. Der Paulus sagt darüber hinaus, dass etwa 500 Leute Zeugen von der Auferstehung sind. Und wir wissen es auch von äußeren Quellen, vom Josephus zum Beispiel, das war ja kein Christ, sondern ein jüdisch-römischer Historiker, dass auch der da davon berichtet. Wenn es sich bei der Auferstehung von Jesus um was anderes handeln würde, um ein anderes Ereignis, würde man sagen, historisch ist es eigentlich fast bewiesen, die Auferstehung. Aber das Problem bleibt, wir hätten gerne Wiederholung. Wir sagen ja, zumindest Naturwissenschaftler sagen, ein Experiment muss man immer auch an einem anderen Ort nochmal wiederholen können. Und deshalb nagt wahrscheinlich an manchen noch der Zweifel. Aber festhalten kann man, glaube ich, dass es eine ganz hervorragend bezeugte Sache ist, die Auferstehung von Jesus. Und jetzt kommt der nächste Punkt, das ist sozusagen die Wiederholung des Experiments. Ich kann den auferstandenen Jesus heute erleben. Vom Meister zum Herrn und Gott, so habe ich es mal noch mit der Unterschrift versehen. Ich kann den Auferstandenen heute erleben. Das ist die Überzeugung von allen Christen, dass Jesus nicht nur den Tod überwunden hat und es dann alles so geblieben ist, sondern ich habe heute die Möglichkeit, Jesus zu erfahren. Wie kann das gehen? Ich glaube, das ist eine Sache, die jeder nur für sich selber beantworten kann. Ich kann es für mich so beantworten. Wenn ich mit Jesus im Gespräch bin und wenn ich mit ihm rede und wenn ich mein Herz bei ihm ausschütte, wenn ich ihm sage, was mich beschwert, dann erlebe ich das, dass er mir zuhört und dass er mir antwortet. Ich erlebe das, dass dann, wenn ich Angst habe in meinem Leben, vor ganz kleinen Dingen manchmal oder vor echten Problemen oder vor der Zukunft, dass ich dann merke, Jesus spricht mir das zu, fürchte dich nicht. Und zwar nicht als eine Vertröstung, das wird alles nicht so schlimm, sondern weil er sagt, ich bin jeden Tag bei dir bis ans Ende der Welt. Ich erlebe es auch, wenn ich die Bibel aufschlage und ich merke, an bestimmte Stellen, da ist es meine Geschichte. Da bin ich angeredet. Da ist es nicht so, wie wenn ich einen guten Roman lese oder Lucky Luke oder was auch immer, sondern ich merke, hier an dieser Stelle möchte Jesus mir was sagen. Das alles sind für mich Beispiele und für mich persönlich Beweise dafür, dass Jesus der Messias ist und dass er lebt. Die einzige Möglichkeit ist, dass man das Ganze ausprobiert. Man kann es nicht theoretisch beweisen. Die naturwissenschaftlichen Dinge, die kann man wahrscheinlich so beweisen, dass es mich persönlich nicht betrifft. Diese Geschichte kann ich nur beweisen, wenn ich mit dabei bin und wenn ich es ausprobiere, wenn ich Jesus nachfolge. Und das jetzt hier, diese Unterschrift. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben mit dem Begriff Meister ihre Distanz Jesus gegenüber ausgedrückt. Sie waren fasziniert, aber sie waren unsicher. Und sie waren nicht dazu bereit, den Schritt zu gehen, mit Jesus unterwegs zu sein. Ganz anders ist es bei den Jüngern. Es gibt ja den letzten Jünger, der wirklich noch zum Glauben an Jesus kommt. Der letzte Jünger, der zum Glauben kommt, ist der Thomas. Thomas wird ja bei uns oft als Zweifler bezeichnet. Und von ihm stammt die großartige Formulierung nach der Auferstehung, als er Jesus dann sieht mit den Wundmale, sagt er, mein Herr und mein Gott. Plötzlich nimmt er die Distanz, ein Meister, sondern mit dem Possessivpronomen versehen, er ist mein persönlicher Herr und mein persönlicher Gott. Das ist der Ausdruck, oder so drückt es der Thomas aus, dass er sagt, ich möchte jetzt mit Jesus leben, ich möchte ihm nachfolgen. Und das ist, glaube ich, das Ziel für uns alle, die wir hier sind, dass wir das schaffen und dass wir das ausprobieren und dass wir dann für uns persönlich im Alltag den Beweis auch erfahren, dass Jesus tatsächlich lebt. Noch ein Randgedanke. Hier in unserem Text, da hieß es, dass nur schlechte und treulose Menschen ein Wunder verlangen. Wie muss man das verstehen? Ich glaube, Jesus bezeichnet die als schlecht und treulos, wörtlich ehebrecherisch, weil er sagt, die stehen außerhalb der Gottesbeziehung und wollen einen Beweis von Gott haben. Also so wie wenn in einer Ehe eigentlich alles zerrüttet ist und der Ehepartner sagt, ich möchte von dir jetzt einen Beweis, dass du mich liebst. Das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Aber das Ganze funktioniert dann, wenn ich in der Beziehung zu Gott bin, wenn ich in der Beziehung zu Jesus bin, dann darf ich ihn auch darum bitten, dass er seine Gnade zeigt und dass ich mehr von ihm erfahre. Im Alten Testament wird ja zum Beispiel der Abraham als Freund Gottes bezeichnet Und er macht ja diesen bekannten Kuhhandel mit Sodom und Gomorra. Das ist ja nichts anderes, als dass er von Gott was verlangt. Er zweifelt sogar Gottes Weisheit und Güte an und sagt, ja, irgendwo muss doch noch ein guter Mensch in Sodom und Gomorra sein. Und und Gott lässt sich auf den Handel ein. Und Gott macht es genau aus dem Grund, weil der Abraham in ihrer Beziehung zu ihm gelebt hat. Und dann dürfen wir auch von Gott was verlangen und was erwarten. Ganz ähnlich auch bei den Jüngern. Auch die erwarten die ganze Zeit irgendwas. Auch Paulus erwartet was. Martin Luther hat was von Gott erwartet. Und auch wir dürfen was von Gott erwarten. Aber nicht in der Distanzhaltung, außenstehend, so nach dem Motto, Gott, jetzt beweist du dich. Sondern als jemand, der sagt, ich möchte mit Jesus leben, ich vertraue dir, aber ich möchte es dann auch im Alltag erleben. Und ich glaube, so kann auch Wachstum im Glauben aussehen, dass man dann das erfährt, dass Jesus tatsächlich unsere Bitten erfüllt und dass wir dann ein noch vertiefteres Verständnis für die Beziehung zu ihm bekommen. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, Ihnen und euch, dass die Beziehung wächst, dass wir auch immer wieder diese Zeichen und Wunder erleben, aber immer aus der Beziehung raus und nicht aus der Distanz und aus der Forderung raus, dass Gott sich jetzt beweisen muss. Und vielleicht können wir es dann so sagen wie Thomas: Jesus, mein Herr und mein Gott.